Hallo, hereinspaziert zu Nachholspiel, eure wöchentliche Geschichtsstunde, was Fußballereignisse angeht. Und wir sitzen wieder bei Daniel in der Bude. Heute ist es leider keine Kaffeezeit, sondern es ist draußen schon sehr dunkel.
Es ist Bierzeit.
Es ist Bierzeit, aber wir trinken natürlich kein Bier während des Podcasts, weil natürlich. Das wäre unprofessionell. Ich sitze hier mit Daniel und mit Olli. Jungs, wie geht's euch? Seid ihr gut in den Tag gekommen heute?
Ja, dadurch, dass es ja abends ist, ist der Tag ja schon fast wieder raus. Aber danke für die Nachfrage. Ja.
Ich hoffe, wir kommen auch gut raus mit dem Podcast hier.
Das hoffe ich auch.
Liegt ja auch mit an uns, ne?
Ja, das stimmt.
Ja. Ich habe eine lange Busfahrt hinter mir. Ich komme gerade aus Freiburg und ich merke das an meinen Füßen.
Musstest du mit anschieben?
Ist es wie bei Fred Feuerstein, wo man unten noch so laufen muss?
Nee, aber irgendwie, also lange im Bus sitzen ist anstrengend. Und
du hattest deine Füße gerade stundenlang in deinen Schuhen. Ich glaube ja, wir merken das an deinen Füßen.
Wollte ich so ehrlich sagen, weil es gibt ja auch zum Glück kein Geruchsradio. Aber
Geruchspodcast.
Ja, auf jeden Fall haben wir heute wieder ein sehr spannendes Thema. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, Olli, aber ich glaube, es hat etwas mit der Bundesliga zu tun.
Ja, ich grätsch mal da kurz rein. Vielleicht noch ganz kurz die Erklärung. Also wöchentliche Geschichtsstunde. Olli ist heute unser Historiker, also der sich des Themas angenommen hat und uns beiden Strebern auf der Schulbank hoffentlich so das ein oder andere erklären wird. Und wir werden hoffentlich immer wieder ein bisschen klugscheißen können, sobald wir uns doch noch an irgendwas erinnern. Aber den Rest erzählt uns am besten Olli selbst.
Das ist richtig. Vielen Dank, Daniel. Vielen Dank, Hans. Ich habe auch extra meine Brille aufgezogen, um irgendwie diesen Professoren-Duktus auch noch irgendwie reinzukriegen. Ja, heutzutage, ihr habt das gesagt, es geht um die Bundesliga. Heutzutage ist die Bundesliga ja, ich sage jetzt mal spektakulär und hier und da vielleicht auch etwas aufgeblasen und bling bling. Das war natürlich nicht immer so und wir wollen uns zur Geburtsstunde der Bundesliga begeben und die war 1963.
Die Bundesliga hat mein Leben verändert.
Der Berufsfußball musste auch kommen, um international eben auf gleicher Höhe zu sein.
Da habe ich natürlich von geträumt, dass ich dabei bin.
Ah, Peter Radi Radenkovic, uns Uwe Seeler und Rudi Gutendorf.
Ich habe nur Uwe Seeler erkannt.
Genau, Spieler, Trainer damals in der ersten Saison, die drei. Und mir geht es heute so ein bisschen darum, euch beiden hier und auch euch zu Hause, naja, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen Kneipenwissen an die Hand zu geben. Mhm. Also das Wissen, worauf es dann ankommt, das nächste Mal an der Theke, in der Umkleidekabine, im Büro.
Zahnarzt.
Von mir aus auch beim Zahnarzt, wobei du da nicht so viel reden solltest mit diesen ganzen Wattedinger im Mund.
Spüren Sie hier was? Ja, wussten Sie eigentlich, dass 1963?
Ja. Du klangst gerade ein bisschen wie Rudi Gutendorf heute klingt. Der ist heute 92. Der klingt heute so ein bisschen so wie du dann.
Das habe ich auch viel meinem Zahnarzt erzählt.
Übrigens noch ein Satz zur Technik, weil das wird ja auch mittlerweile zum Running Gag, dass Daniel eigentlich immer die Technik schrottet im Vorfeld.
Aber das haben wir so übrigens noch nie erzählt, aber danke, dass du es auch öffentlich machst.
Aber das ist eben dann auch das Schöne, sie aber auch mit sehr viel Kreativität so ein bisschen MacGyver-Wissen dann auch wieder repariert.
Ja, also das Ganze hängt jetzt hier über zwei Balkone hinaus. Hinten ist ein Typ, der sitzt auf so einem Fahrrad und muss die ganze Zeit treppeln, damit wir hier Strom haben. Also irgendwie läuft's, aber ich weiß nicht, wie lang.
Das klingt ähnlich interessant. Es hätte auch so 1963 passieren können, ehrlich gesagt, wenn man damals einen Podcast organisiert hätte. Es gab natürlich schon vor diesem Datum, vor 1963, einen deutschen oder mehrere deutsche Meister. Wisst ihr beide denn, wie damals der Fußball in Deutschland organisiert war?
In unserer letzten Folge über Union Berlin hatten wir es ja auch mal kurz angesprochen. Also ich weiß halt eben aus der Zeit, dass es, dass die deutsche Meisterschaft zumindest zeitweise dann quasi als Endrunde ausgespielt wurde, dass es erstmal immer Landes- oder Verbandsmeister war. Also die Verbände gibt es ja heute, Bayerischer Fußballverband, Württembergischer Fußballverband und so weiter. Und da dann, ich glaube, auch nur die Sieger haben sich dann qualifiziert für diese Endrunde. Und dort wurde dann so ähnlich wie bei einer WM eigentlich. Also dass da erst eine Qualifikation gab und am Schluss gab es eine Endrunde, wo dann der deutsche Meister ausgespielt wurde.
Das würde ich jetzt auch
alles
so
einloggen, oder?
Einloggen, ja.
Hans hat gerade nur mit großen Augen zugehört.
Ja, Daniel hat sich vorbereitet.
Oder kennst dich halt einfach aus. Aber nein, Daniel, du hast schon vollkommen recht. Es gab Oberligen, die waren natürlich in manchen Bundesländern, wie es auch heute in den Regionalligen ist, größer und bei Oberliga Berlin bzw. Stadtliga Berlin, so hieß es damals, war das natürlich etwas, also vom Niveau her etwas, naja, beschränkter, weil du ja deutlich weniger Leute hattest sozusagen. Und die Sieger dieser jeweiligen Ober- bzw. Stadtligen, die kamen dann in zwei Vierergruppen zusammen und die spielten dann innerhalb dieser Gruppe jeder gegen jeden und die Sieger der Gruppen. Und in der Saison vor der ersten Bundesliga-Saison, also 1962-63, war dann Borussia Dortmund der deutsche Meister, der im Finale sozusagen gewonnen hat. Also es gab 8 Mannschaften, 2x4 Gruppen, jeder gegen jeden. Und die beiden Gruppensieger haben dann im Finale gegeneinander gespielt. Und dort war dann in dem Fall Borussia Dortmund deutscher Meister und hat sich dann in diesem K.O.-System sozusagen durchgesetzt.
Okay, also waren sie der letzte deutsche Meister, aber nicht der also der letzte deutsche Meister, nicht Bundesligameister war.
Genau, genau.
Das hast du jetzt gut ausgedrückt.
Sehr kompliziert ausgedrückt.
Ja, aber warum denn auch einfach, wenn es auch kompliziert geht? Genau. Und um euch mal mitzunehmen in Sachen Entwicklung, erste Forderung nach einer einheitlichen, ich nenne es mal Elite-Liga, die gab es schon Anfang der 20er Jahre in Deutschland. Da sollte die sogenannte Reichsliga gegründet werden, ist aber nicht zustande gekommen, vor allem wegen der Machtansprüche der Regionalverbände. Da war es dann so, dass jeder darauf pochte, seine, ich nenne es mal, Regionalmeisterschaft auszuführen. Also Oberliga Südwest, Oberliga Süd, Stadtliga Berlin. Und man hatte ein bisschen Angst, wenn man nur, wenn es eine nationale Liga gäbe, dass die eigene, eher regionale Meisterschaft an Wichtigkeit verlöre.
Kann man aber sich, ist ja auch ein total aktuelles Thema.
Ne? Ja, ja, also gerade Elite-Liga und so.
Ja, wenn wir über diese Superliga sprechen, die so im Raum steht, das würde ja die Bundesliga und andere europäische Ligen ja
genau,
auch.
Genau, das ist ja immer so die Diskussion. Werden dadurch andere Wettbewerbe abgewertet? Haben die Verbände da einfach, sag ich mal, demokratisch miteinander geredet oder gab es da auch schon einen Zusammenschluss? Also die DFL ja wahrscheinlich nicht, aber irgendwie sowas anderes?
Also im Großen und Ganzen, das war so ein bisschen so, man war in seiner Abneigung vereint. Also es war so ein bisschen so, ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund quasi. Mhm. Also auch wenn sich jetzt beispielsweise die Berlin-Liga und die Oberliga Süd nicht wirklich gut kannten oder mochten, war man in seiner Abneigung vereint, nämlich man wollte keine Elite-Liga, keine Spitzenliga, keine Bundesliga oder Reichsliga, sondern man wollte bei sich bleiben und jeweils sein bestes Pferd im Stall nach vorne schicken in diese K.O.-System-Meisterschaft, die es ja bis zur Gründung der Bundesliga gab. Man muss mal zum Vergleich sagen, in den anderen europäischen Ländern gab es diese Elite-Liga. In England schon seit 1888.
Oh, krass.
Also, ja, eine unfassbar lange Zeit schon. Und in Spanien und Italien seit den 20er Jahren. Und auch Anfang der 20er Jahre, wie gesagt, gab es diese Gründungsgedanken in Deutschland. Das wurde dann aber immer wieder aufgrund der, ich sagte es, Regionalverbände verschoben. Dann
darf ich da eine Frage stellen, weil wir das ja in unserer Premierenfolge haben wir ja auch gelernt, dass der DFB sehr lange dem Amateurfußball treu geblieben ist oder sich selber eher als Amateurverband gesehen hat. Sind das dann in den 60ern noch so Nachwirkungen von dieser Denke damals, beziehungsweise weil du gerade England ansprichst, dass sie schon sehr weit waren?
Ja, das war immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Es gab sowohl, ich sagte es in den 20ern, aber dann, das wollte ich jetzt als nächstes sagen, auch in den 30ern immer wieder Überlegungen, die Liga sozusagen, die Elite zu professionalisieren, aber das ist schwer zu erklären. Man wollte Fußball als Amateursport verstehen, aber man wollte auch im internationalen Vergleich gut dastehen. Mhm. Und deswegen war es ganz interessant, dass internationale Vergleiche wie zum Beispiel Weltmeisterschaften geholfen haben. Denn ich springe jetzt mal über ein historisch gesehen nicht unwichtiges Kapitel schnell drüber hinweg. Denn natürlich gab es in den 30ern und 40er Jahren ein, zwei andere Themen, die in Deutschland wichtiger waren als das Voranbringen des deutschen Fußballs. Ja. Das können wir uns alle vorstellen. 1938, ganz kurz dazwischen, scheiterte Deutschland blamabel im Achtelfinale. der Weltmeisterschaft. Und daraufhin wurden auch immer wieder Forderungen nach dieser Spitzenliga lauter, unter anderem auch durch Sepp Herberger. Dann wurde aber, genau, dann gab es ja noch 7 Jahre Zweiter Weltkrieg.
Ja.
Dann musste erstmal, wie gesagt, aufgebaut werden. Es gab andere Ideen, beziehungsweise andere Präferenzen, andere Prioritäten. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, da war es dann so, dass sich so langsam herauskristallisiert haben, dass alle am gleichen Strang ziehen wollten. Also Sepp Herberger vor allem als Bundestrainer. Und dann gab es noch den DFB-Präsidenten Felix Linnemann, der, und da, das meinte ich mit dem Spagat, der war auf der einen Seite dafür bekannt, dass er gesagt hat, Sport soll vor allem Spaß und Hobby sein. Er wollte aber auch, dass die deutsche Liga oder der deutsche Fußball im internationalen Vergleich nicht schlecht dasteht. Und deswegen waren die beiden so ein bisschen die Vorreiter. Etwas später, Ende der 50er, kam dann der Präsident des ersten FC Köln, Franz Krämer, kam dann dazu. Der erste FC Köln, muss man jetzt dazu sagen, war Ende der 50er der Verein, der am weitesten entwickelt war. Der hatte die Infrastruktur, die für damalige Verhältnisse Wahnsinn war. Das Geißbockheim gab es damals schon, Ende der 50er.
Ach, krass, okay.
Das war, da gibt es tolle Bild- und Tonaufnahmen. Das Geißbockheim war damals so eins der, ich würde sagen, Top 3, was so Trainingszentren angeht, in ganz Europa. Und das war auch Franz Krämer geschuldet, der einen professionellen Fußballverein aufziehen wollte, der sogar schon Ende der 50er Merchandising-Artikel hatte. Es gab also Ende der 50er schon Bierkrüge mit dem Geißbock drauf.
Ah.
Und der wollte natürlich den Fußball professionalisieren und nach vorne bringen, vor allem auch, weil sein erster FC Köln natürlich weit vorne mit dabei war. Es gab eine erste Abstimmung über die Bundesliga 1958 beim DFB-Bundestag. Dort ist das Vorhaben, eine Bundesliga zu gründen, noch gescheitert. 4 Jahre später aber hat es geklappt.
Sie 62. Haben
62, ja, genau. Ein Jahr vor Gründung. Sehr gut, Daniel, obwohl es jetzt schon echt spät ist. Nein, also 4 Jahre später, 1962, hat es geklappt. Und ein Grund dafür war auch, dass Deutschland bei der WM 62 in Chile katastrophal abgeschnitten hat. Deutschland hat enttäuscht, Deutschland konnte nicht mithalten. Es gab das Viertelfinal aus und das hat nochmal Rückenwind gegeben für das Vorhaben Bundesliga.
Hm.
Und so gab es ein deutliches Votum mit knapp 120 zu 10 Stimmen pro Bundesliga. Das hat vor allem Sepp Herberger gefreut, aber eben auch viele andere der Vereine, die schon, ich sag mal, gut entwickelt waren.
Das ist ja eigentlich ganz interessant, dass dieses Muster, okay, in der Nationalmannschaft läuft's nicht, dementsprechend tun die Vereine sich weiter professionalisieren, dass wir das ja dann, ich wollte sagen, immer wieder gesehen haben, aber so richtig, also ich kann mich halt auf jeden Fall an diesen 2002, 2004, also besonders nach 2004, wo dann gesagt wurde, okay, wir müssen diese Nachwuchsleistungszentren bauen, wir müssen so ein bisschen klare Vorgaben machen, wie die deutsche Nachwuchsspieler in Deutschland gefördert werden. Und wir müssen da professioneller sein. Also nicht, weil die Vereine nicht erfolgreich gewesen wären in der Zeit, sondern eben auch, weil die Nationalmannschaft nicht erfolgreich war. Und das finde ich gerade mega interessant, dass es dann damals ja dann auch schon der gleiche Anschluss war.
Das war, glaube ich, nach Ribbeck, ne? Diese Bewegung in Deutschland.
Echt, oder? Nach Ribbeck dann? Also nach 2000 wäre es dann. Okay, sorry. Dann
also Ribbeck, nicht 2000. Ja,
aber du hast recht. Nach 2000
war das die Zeit, wo ja auch
kam Rudi Völler.
Da hatte man sich ja an diesem französischen Beispiel ja orientiert.
Genau.
Menschen auch, also auch Spieler einzubürgern. Unser Lieblingsfreund Paulo.
Er hat es wieder geschafft.
Stark, guck mal.
Paulo Rink war auch dabei.
Und wir haben Paulo Rink erwähnt. Ja, Grüße also, nach Brasilien.
Paulo Rink war auch dabei und noch so ein paar andere interessante Namen, von denen man aber nie wieder was gehört hat.
Du meinst Sean Dundee und Konsorten? Das Torkrokodil. ganz kurz. Oder Hans, du holst
ja, gerade Luft.
Also, sehr, sehr bedeutungsschwanger aus.
Ja, also das war dann irgendwann hatte man also diese Bundesliga-Idee. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Hat dann jeder Verein, der in Deutschland irgendwo eine Stimme hatte, beziehungsweise schon einigermaßen professionell aufgestellt war, gesagt, da machen wir mit? Oder gab es ein Bewerbungsverfahren? Wie lief das
ab? Es gab ein Bewerbungsverfahren und man muss dazu sagen, es waren auch nicht alle Vereine dafür, dass es diese Bundesliga gibt oder gab. vor allem die, ich nenne es mal, eher kleineren Vereine, die waren eher dagegen.
Ja, ich bleibe dabei, dass mindestens 80% der Vereine, die es anging, Gegner der Bundesliga sind und waren. Ich bleibe dabei, dass für viele Vereine der wirtschaftliche Ruin droht.
Ja, das war Peter Maaßen, Präsident von Rot-Weiß Oberhausen, eben einer dieser kleineren Vereine, die Angst hatten, dass ihnen auch die Zuschauer weglaufen. Weil gerade, wenn wir mal kurz gucken, Oberhausen ringsrum, hast du mit Duisburg, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen und so weiter genügend Konkurrenzvereine. Und der hatte halt Angst, dass natürlich von diesem neuen, von dieser neuen Marke, von diesem neuen, ja, von diesem neuen Event Bundesliga die Leute angezogen werden und vielleicht nicht mehr so auf die Amateurplätze laufen.
Ah, okay. Also weil, also RWO wäre dann nicht dabei gewesen.
Genau, also RWO gehörte eben nicht zu denen, und jetzt kommen wir zu dem Punkt oder beziehungsweise zu der Antwort auf Hans' Frage. 46 Vereine haben sich beworben.
Aha.
Da für die 16 Plätze. 16. Die Bundesliga sollte 16 Starter haben, 16 Mannschaften. 46 Mannschaften wollten gern dabei sein. Da gab es dann einen ganz bestimmten Schlüssel. Ich kann es ganz kurz vorlesen. 5 Mannschaften aus dem Nordbereich, 5 Mannschaften aus dem Westen, 3 aus dem Süden, 2 aus dem Südwesten und 1 Mannschaft aus Berlin. Das ergibt 16. Hm. Daniel, ich glaube, du hast gerade mitgerechnet. Aber ja, es sind 16. Yes, es sind 16. Und da gab es dann verschiedene Kriterien. Einerseits natürlich wirtschaftliche Faktoren, andererseits auch so etwas wie die Infrastruktur, also Stadion, Anfahrtswege und so weiter und so weiter. Aber auch die sportlichen Erfolge der letzten Jahre.
Ja, das hätte ich jetzt so fast als Nummer 1 gesehen, ehrlich gesagt.
Ja, ehrlich gesagt wollte man ja nicht so eine
keine Elite-Liga.
Man wollte eher nicht so, dass Mannschaften sofort kaputt gehen finanziell, weil es ja schon ein Mehraufwand ist. Deswegen hat man sich vor allem auch erstmal an die Mannschaften gewendet, die das finanziell überhaupt stemmen konnten. Okay.
Also wäre damals Gianni Infantino am Hebel gewesen, hätten wahrscheinlich alle 46 Mannschaften an der Liga teilgenommen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Hauptsache die Geld für ihn
stimmen. ich wollte gerade sagen, Hauptsache sie stimmen für ihn als nächsten Präsidenten. Ja, und so gab es dann auch so ein paar Pattsituationen, wo es dann zum Beispiel zwischen Braunschweig und Hannover, die beide aus dem Norden kamen und den fünften Platz gern haben wollten. Und dann war es so ein bisschen kribbelig, weil sie sowohl finanziell als auch infrastrukturell gleich waren ungefähr, aber auch von den vergangenen 12 Jahren gleich waren. Und dann hat man einfach einen Schlüssel erfunden, wonach die jüngere Vergangenheit wichtiger war. Also beispielsweise,
okay.
Also man hat die letzten 12 Jahre genommen,
ja.
Die letzten 12 Jahre, dann, was weiß ich, die letzten 12 bis 9 Jahre, das hat 1 Punkt gegeben, die letzten 9 bis 6 Jahre 2 Punkte und so weiter. Also ja,
wie so eine 5-Jahres-Wertung.
Genau.
Ja, wobei,
und ja. Ganz besonders kribbelig war das Ganze in Bayern, also im Süden, in der Oberliga Süd, die es dort gab, denn es sollte immer pro Stadt nur eine Mannschaft geben. Ja, und dann haben wir ja hier in München, wir können ja so viel verraten, wir sitzen ja hier in München und es gibt ja immer die Rivalität, auch heute noch, zwischen 60 und Bayern. Und auch damals war das Ganze wirklich spitz auf Knopf. Es gab ein etwas kurioses Szenario, denn wenn man ehrlich ist, eigentlich waren in den Jahren bis zur Gründung die Bayern erfolgreicher bis auf das letzte Jahr.
Wir haben 62 Süddeutsche Meisterschaft erworben und durch das sind wir gekommen in die Bundesliga und Bayern ist in Amateurliga geblieben.
Ja, so einfach. Peter Radenkovic, genannt Radi, Keeper von 60, hat es relativ einfach zusammengefasst. Ja, die waren besser, aber wir waren halt in dem Jahr davor Meister, zack, deswegen sind wir dabei und die Bayern im Amateurfußball. Im Amateurfußball muss man dazu sagen, sie haben gleichzeitig auch die sogenannte Regionalliga gegründet. Das war die zweite Liga quasi. Mhm. Die war auch neu. Und da ist der FC Bayern geblieben. Heute, also jetzt dutzende Jahre später, ist man sich einig, sind sich die Experten einig, dass es für den FC Bayern eigentlich das Geschenk Nummer 1 war. Denn die waren noch eine ganz junge Mannschaft. Beckenbauer, Müller.
Ah, okay.
Meier, die waren 18, 17, 19 Jahre alt, konnten sich also so erstmal finden und ganz in Ruhe entwickeln und dann ein paar Jahre später in die Bundesliga aufsteigen und mussten nicht von vornherein in diesem Scheinwerferlicht neben den großen Vereinen wie dem HSV, wie Köln oder Borussia Dortmund spielen und bestehen müssen. Also im Nachhinein kann sich der FC Bayern schon fast dafür bedanken, dass der Stadtrivale, dass die Löwen damals Meister waren. Und dann gab es noch einen kuriosen Fakt. Ich habe es ja gesagt, nicht nur den Norden und den Süden gab es, sondern auch den Südwesten. Mhm. Und dort hat Saarbrücken den Vorzug bekommen vor Kickers Offenbach. Saarbrücken war sportlich deutlich schlechter als Kickers Offenbach. Kickers Offenbach ist dann auch vor Gericht gezogen, zusammen mit Alemannia Aachen, die auch nicht berücksichtigt wurden. Und bei diesem Disput zwischen Offenbach und Saarbrücken gab es dann Anschuldigungen gegen Hermann Neuberger. Hermann Neuberger war damals ein hochrangiges Mitglied des DFB-Präsidiums.
Aus Saarbrücken.
Und er kam aus Saarbrücken. Genau, sehr gut, Daniel. Also es gab damals zwar noch keine Briefumschläge unter Hotelzimmertüren, aber es gab eben doch Vetternwirtschaft. Hermann Neuberger, ab Mitte der 70er Jahre DFB-Präsident, damals noch nur ein Mitglied des Präsidiums, der ist in Saarbrücken aufgewachsen, war großer Saarbrücken-Fan und wollte seinen Verein dabei haben. Mhm. Und eigentlich hätte nur das Stadion gereicht. Also sportlich hat es nicht gereicht, infrastrukturell und auch wirtschaftlich nicht so richtig, aber sie hatten ein großes Stadion, die Saarbrücker, und deswegen hat man so argumentiert, naja, großes Stadion, viele Leute, wichtig, deswegen Saarbrücken und eben nicht Offenbach. Und Offenbach hat dann geklagt, vor allem im Gericht, aber dem Ganzen ist natürlich nicht stattgegeben worden.
Aber was mir jetzt so ein bisschen bewusst ist, viele Vereine, also gerade so traditionell angehauchte Vereine, auch Borussia Dortmund, von dem Olli und ich ja Fan sind, die brüsten sich ja immer so damit, wir sind Gründungsmitglied der Bundesliga. Also wenn man das so hört, ja, es ist schon so ein bisschen eine Auszeichnung, aber eigentlich ist da zum einen, also Saarbrücken ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber es ist ja einfach sehr viel Kalkül dabei gewesen. Also ja, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sich das so auf die Fahnen schreiben könnte.
Genau, ich habe vorhin Franz Krämer erwähnt, den einflussreichen und sehr progressiven Präsidenten des 1. FC Köln. Und der wollte natürlich auch, oder der hat natürlich auch sehr viele Hebel in Bewegung gesetzt, dass eben nicht Alemannia Aachen, ein Team in der Nachbarschaft des FC, auch in die Bundesliga aufsteigt, sondern lieber eine andere Mannschaft irgendwo anders aus Nordrhein-Westfalen, wie zum Beispiel Duisburg, die nicht sofort das Wasser abgräbt vom FC. Und deswegen ist auch Alemannia Aachen eben wie Kickers Offenbach vor Gericht gezogen, weil sie gesagt haben, ey Leute, das hier geht nicht mit rechten Dingen zu. Und da ich jetzt schon so viele Daten und Geschichtsseiten gewälzt habe, habe ich gedacht, ist es vielleicht Zeit für ein kleines bisschen Abwechslung.
Das hat was von Super Mario irgendwie.
Ja, obwohl der Anfang ist auch so ein bisschen wie so ein Western-Klavier, oder? Wie so ein ganz altes Lucky Luke Western, wo so die Tasten so komisch raushängen, so wegklimpern. Ja,
der kleine Affe, dem wir das beigebracht haben, der da hinten sitzt am Klavier, der hat...
Wir versuchen heute mal zum ersten Mal ein bisschen so Jingles aus, die wir uns zusammengebastelt haben.
Social-Media-Praktiken.
Endlich muss Hans die nicht mehr nachmachen. Ich habe mal ein kleines Quiz vorbereitet. Im Laufe dieser Folge werde ich euch ein paar Fragen stellen. Ich kann jetzt schon mal sagen, es sind ein, zwei sehr, sehr interessante Fragen dabei. Ich weiß nicht, ob ihr sie lösen könnt, aber das Schöne ist ja, alle unsere Zuhörer zu Hause können mitmachen. Die können euch nicht helfen.
Die Fragen sind gut, mal schauen, wie gut wir sind.
Ja. Schön, wie gut auch unsere Zuhörer auch sind.
Genau, also 16 Mannschaften in der ersten Bundesliga jetzt dabei in der ersten Saison. Wir haben jetzt 2019, jede Menge Saisons wurden gespielt. Wie viele Mannschaften gab es denn bisher in der Bundesliga?
Ich dachte erst, du hast dir Familienduell und sagst, 16 Leute haben wir gefragt.
Wollen wir uns zusammentun bei dieser schwierigen Frage?
Nein. Bei den Quizfragen heute, ich habe 4 Quizfragen vorbereitet. Jetzt gibt es erstmal eine.
Zählt, wer näher dran ist.
Es zählt, wer näher dran ist.
Okay, ich habe eine Zahl. Ich leg mal vor, ich sag 55.
Boah, so viel will ich nicht sagen. Ich sage 43.
43, 55? Daniel, hast du da auf deinem Soundboard einen Trommelwirbel? Nee, ne?
Nee, leider nicht.
Hans, kannst du einen Trommelwirbel?
Nee, kann er nicht.
Das war ja das Motorboot.
Ja, geil. Gut, dann sagt das Motorboot eindeutig, Daniel ist der Gewinner. Daniel hat 55 gesagt, Hans hat 43 gesagt und es sind 56. Union Berlin ist der 56. Verein. Danke, ganz stark, Daniel. Du bist so nah dran. Das ist schon nicht schlecht. Und wo wir gerade bei Zahlen sind, machen wir jetzt noch mal kurz weiter. Denn so eine Bundesliga-Saison hat natürlich auch, ja, das hat natürlich auch das Gehaltsgefüge durcheinander gebracht, wie man heute sagen würde. In den Oberligen damals, da hat man wirklich nur so ein, ja, so Pillepalle, so ein paar, so 100-200 Euro verdient. Mhm. Und in der Bundesliga sah das Ganze schon anders aus.
Pro Monat.
Achso, ja, natürlich.
Achso,
hab ich im Jahr gesagt? Nein.
Nö, aber also in Zeiten, wo Jadon Sancho jetzt irgendwie pro Sekunde 1,40 Euro verdient.
Ist das so?
Hat der, ja, also umgerechnet.
1,40 Euro pro Sekunde?
Ja. Deswegen, also wenn er einen Euro fallen lässt, lohnt es nicht, ihn aufzuheben.
Boah, auf sowas habe ich gewartet. Ja, ja. Auf so einen Vergleich, das ist schön. Also, es gab den sogenannten Bundesliga-Statuten. Und in diesem Bundesliga-Statut wurde festgelegt, dass zwischen 350 Mark und 500 Mark Grundgehalt pro Monat bezahlt wurde. Plus Prämien, muss man dazu sagen. Und so haben die besten Spieler 1200 Euro brutto bekommen. Das sind dann 800 Euro mehr als in den Oberligen vorher. Allerdings, auch da gab es wie heute kleine Tricksereien und Ausnahmeregelungen.
Das ging immer nach Nationalspielen, nach Einheiten. Und da haben wir dann so schon 2000 D-Mark bekommen. Und dann pro Spiel gab es 500 D-Mark, also für Sieg, unentschieden 250. Und für Niederlage gab es ein paar Nacken.
Man muss sich das natürlich auch dann ganz gut vorstellen. In dieser Zeit waren 2000 oder über 2000 D-Mark für einen jungen Spieler unerhört viel Geld.
Ja, unerhört viel Geld und für Niederlage ein Schlag in den Nacken.
Der war gut.
Ja, das ist nicht so schlecht. Das waren Charlie Dörfel, Nationalspieler und Star des HSV, und Wolfgang Overath, Weltmeister von 74 später noch und Star des ersten FC Köln.
Und langjähriger Präsident auch.
Genau, genau. Und Identifikationsfigur, Legende und so weiter und so weiter. Und die beiden gehörten eben zur Elite, die schon recht deutlich über 2000 Mark bekommen hat brutto. Und man muss dazu sagen, das war bei diesen Spielern natürlich beliebt, aber das fanden nicht alle ihrer Kollegen so gut.
Ich bin der Meinung, dass mit dieser Strukturänderung im deutschen Fußball ein entscheidender Einschnitt erfolgt und hier Akzente verschoben werden. Das heißt, dass der Sport, der bisher doch primäre Bedeutung besaß, jetzt sekundär wird und primär das große Geld verdienen.
Man muss ja gerade mal sagen, dass wir das alles ja heute auch haben, nur in einer extremeren
Dimension.
Ja. Ja, jetzt seid ihr mir leider dazwischen gesprungen. Der Typ hat gerade nicht gesprochen wie ein Fußballer, oder?
Nee, überhaupt nicht.
Mit primär, sekundär, ja. Und ja, das ist Jürgen Werner, auch HSV-Star und Nationalspieler. Der junge Mann hat nämlich aufgehört, als es gerade so richtig losging mit dem Geldverdienen. Der hat nämlich nebenbei noch studiert auf Lehramt, war dann Studienrat neben dem Fußball und hat dann irgendwann gesagt, haben wir ja gerade gehört, hier geht es nicht mehr ums Fußballspielen primär, sondern hier geht es primär ums Geldverdienen, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich bin jetzt nur noch Lehrer.
Mhm.
Und er ist dann Lehrer geworden und ist aber heute noch eine HSV-Legende. Die Straße, die hinführt zum, das ist Quatsch, das HSV-Internat. Das HSV-Internat, diese Schule da dran, das ist die Jürgen-Werner-Schule. Also die ist nach ihm benannt worden. Jürgen Werner, heute noch eine HSV-Ikone. Eher unbekannt, würde ich sagen, aber vielleicht auch so ein bisschen idealistisch, weil er dann einfach gesagt hat, Geld, schön und gut, aber ich habe eigentlich nur Fußball gespielt, des Spaßes wegen. Und deswegen höre ich jetzt auf.
Nochmal zur Aktualität. Es gibt ja schon sehr viele Stimmen, die sagen, wir müssen aufpassen, dass wir den Fan nicht verlieren.
Das ist ja immer so die
Tagesfloskel. Hat sich das denn damals dann so gesehen nur innerhalb der Vereine, dieses Thema, kam das auf, oder hatte das dann auch schon eine gesellschaftliche Relevanz, dass einfach kritisiert wurde, dass Fußballer viel zu viel Geld verdienen, so wie das heute der Fall ist?
Das wurde eigentlich nur witzigerweise im Ruhrgebiet richtig kritisiert, weil da im Ruhrgebiet, wir erinnern uns, in den 60er Jahren, Ende der 50er, Anfang der 60er, ja, da sind die Leute immer noch in die Stollen gefahren, sage ich mal, haben immer noch unter Tage gearbeitet und haben natürlich nicht das große Geld verdient. Und die haben sich königlich darüber aufgeregt, wenn die Fußballer, die nicht so viel arbeiten, ihrer Meinung nach, so viel Geld verdienen. Also in Städten wie Hamburg oder Berlin oder München, da war der Aufschrei, ich sag mal, verhalten. Aber gerade dort, wo körperlich hart gearbeitet wurde, also beispielsweise bei Borussia Dortmund, MSV Duisburg und so weiter, im Ruhrgebiet, da war auf jeden Fall das Geschrei groß, muss man sagen.
Also man muss ja auch sagen, verhältnismäßig, ich glaube 2000 Euro hat er gesagt im Monat.
Genau, also 2000 Euro plus X, also hier plus und da X. Noch ein Bonus, eine
Prämie. Ich habe mal geguckt, also das Durchschnittseinkommen, zwar jetzt von 1965, aber es ist ungefähr ja, die Zeit von einem ledigen Arbeitnehmer in Deutschland, waren 400 Euro im Monat. Klar, ist deutlich weniger, aber ist halt ein Fünftel davon. Und wenn man sich dann heute überlegt, also dass Fußball ja deutlich mehr als irgendwie das Fünffache von, also jetzt ist es 3000 Euro, glaube ich, so circa das Durchschnittseinkommen brutto. Also dass die ja deutlich mehr als das Fünffache davon verdienen, das sind diese Verhältnisse schon krass. Aber es ist natürlich relativ, gerade am Anfang, wenn du dann halt zum ersten Mal sowas erlebst, irgendwann gewöhnt sich halt dran. Und da ist es dann auch egal, ob es fünfmal so viel oder hundertmal so viel ist, es ist halt irgendwie deutlich zu viel für einige.
Ja, auch was ja jetzt die aktuelle Diskussion ja auch angeht, wobei man kann gar nicht sagen, dass es eine aktuelle Diskussion ist, eigentlich wird ja
ständig
genau. Bei neuen Superverträgen irgendwie schräg geguckt.
Und man muss vielleicht nochmal dazu sagen, der Unterschied damals war vor allem für die Spieler, dass sie ja jetzt Berufsfußballer waren, also qua Definition. Ja. Und damit waren sie auch Angestellte des Vereins und hatten eben nicht nur so Vorteile wie etwas mehr Geld als der Mann, der im Bergbau arbeitet, sondern eben auch so etwas wie, ja, sie hatten einfach Arbeitnehmerrechte, sei es jetzt Versicherungen und so weiter. Okay, und das war natürlich ein Vorteil. Also deswegen würde ich mich jetzt als Anwalt der Spieler von damals da vorstellen und sagen, das ist ein anderer Unterschied, also das ist ein Unterschied als jetzt der Sprung von den 1980er Jahren bis heute, weil das sind alles Fußballprofis. Aber vor 1963 waren das halt keine Fußballprofis, die diese Arbeitnehmerrechte hatten. Und deswegen, du musst überlegen, wenn du, keine Ahnung, in den 50er Jahren ein sehr guter Fußballer warst und dir dann einer mit 28 irgendwie vors Knie getreten hat, die medizinischen Verhältnisse waren damals noch nicht so wie heute, dann war deine Karriere vorbei. Und wenn du, ich sag mal, auf dem Bau gearbeitet hast und nur noch ein Bein hattest, in Anführungsstrichen, dann konntest du auch nicht mehr so viel damit machen. Von daher war diese Errungenschaft des Berufsfußballers eigentlich fast noch größer als die, dass du 800 Euro oder 1200 Euro brutto im Monat mehr verdienst. Also finde ich, dass das eine große Errungenschaft war. Und man muss sagen, dass trotz allem auch von allen Spielern, die am ersten Spieltag 1963 gespielt haben, waren nur circa ein Achtel nur Fußballer. Der Rest war Handwerker, der Rest war... Also es waren viele auf dem Bau, einer war sogar Arzt. Es gab Leute, die haben, Willi Schulz zum Beispiel von Schalke 04, der hat nebenbei noch die Kneipe seiner Eltern übernommen und hat vormittags an der Theke gestanden, ausgeschenkt. Vormittags,
okay.
Hat dann mittags trainiert und ist dann abends wieder an die Theke gegangen. Und das er meinte, dass...
Würde sich heute so mancher Fußballer bestimmt auch noch wünschen.
Ja, ja, und vor allem hat er dann auch später immer wieder in Interviews erzählt, dass das, dass er durch die Thekenarbeit viel mehr verdient hat als Fußballspieler, weil natürlich die ganzen Schalke-Fans wussten, 18 Uhr ist durch.
Der Willi ist da.
Der Willi ist da. Weil Willi ist nach dem Spiel immer an die Theke gegangen und hat ausgeschenkt. Hm. Und dann hieß immer, Willi, erzähl mal, wie war das? So, und dann hat er das erzählt. So, und der Willi Schulz hat jahrelang noch die Kneipe seiner Eltern geführt, sehr, sehr erfolgreich geführt. Und so ging das vielen, was sehr, also einer der prominentesten und kuriosesten Fälle, was Nebentätigkeiten angeht, muss man sagen, das war Uwe Seeler. Uwe Seeler war damals schon, wenn es so etwas wie Startum gab, dann war Uwe Seeler der Star der ersten Saison der Fußball-Bundesliga. Und der hatte einen ganz interessanten Nebenjob. Der hat nämlich bei Adidas gearbeitet und war dort nebenher Vertreter. Der ist pro Jahr 40.000 Kilometer durch Deutschland gefahren und hat Sportklamotten verkauft. Krass. Also hat Fußballschuhe verkauft, hat Trainingsanzüge, Trikots, T-Shirts, Hosen, wie auch immer verkauft. Ja, und das ist ja ganz interessant, weil ja Adidas damals dachte, okay, wen gibt es denn Glaubwürdigeres, wer unser Zeug verkauft, als jemand, der unser Zeug trägt?
Ja. Ich habe eine Zeitmaschine. Zeitmaschine, das ist unsere kleine Kategorie, wo wir 120 Sekunden über ein aktuelles Thema reden, das nichts mit unserer eigentlichen Folge zu tun hat. Wir haben jetzt du hast gesagt, ein Vertreter von Adidas. Davor haben wir jemanden gehabt, der etwas ausschenkt. Die Bayern haben sich jetzt jemanden geholt, der hoffentlich anderen einen einschenkt mit Coutinho.
Das hast du aber vorbereitet.
Dafür habe ich Journalismus studiert. Nee, habe ich nicht. Und zwar, sie haben sich einen geholt, Coutinho. Glaubt ihr, dass er das fehlende Puzzleteil bei den Bayern ist?
Jetzt wollen wir ganz kurz von Uwe Seeler zu Coutinho.
Denk an die Zeit. Ne? Wir haben nicht.
Ich gucke auf die Zeit.
Also ich glaube, dass, was ja auch die meisten Kritiker jetzt schon sagen, dass Coutinho, zum einen muss er in das Kovac-System erstmal reinkommen. Womöglich werden sich die Bayern ihrem Königstransfer anpassen.
Ja, weil momentan hat Kovac versucht ja gerade wieder dieses 4-3-3 mit brachial Gewalt irgendwie durchzuringen. Und das klappt ja irgendwie bislang noch nicht so richtig.
Und ich habe auch das Gefühl, dass er, was die Persönlichkeit angeht, sich auch schwer tun wird. Zum einen mit der Sprache, mit dem Umfeld in Bayern und vor allem am Ende auch auch sicherlich innerhalb auch der Mannschaft. Also ich habe jetzt nur gehört, er kriegt, glaube ich, jetzt die meiste Stange Geld. Damit ist das Gehaltsgefüge auch gesprengt. Ich glaube, bisher war Robert Lewandowski der Spitzenverdiener. Auch das wird, wenn die Leistung nicht stimmt, interessant.
Okay, wir haben noch knapp über eine Minute. Olli, sag du was?
Naja, wir haben ja in den letzten oder in den vergangenen Folgen immer schon wieder diese blöde Plattitüde gesagt. Fußball ist Ergebnissport und es tut mir leid, dass ich es jetzt wieder so sagen muss. Aber ihr wisst ja alle, wie es ist. Jetzt macht er in den nächsten 3 Spielen, macht er 2 Tore, gibt eine Vorlage. Da ist es doch wurscht, ob der jetzt 14, 16 oder 20 Millionen Euro im Jahr verdient. Es gab ein interessantes Zitat von Berti Vogts, der gesagt hat, das ist kein Weltstar, sondern es ist nur ein Spieler, der sich beim FC Barcelona nicht durchgesetzt hat.
Okay. Das heißt, Berti Vogts?
Ja, Berti Vogts in seiner Kolumne bei t-online.de hat das gesagt, er ist vielleicht kein Weltstar, sondern vielleicht einfach nur ein Spieler, der sich beim FC Barcelona nicht durchgesetzt hat.
Also ich habe ihn ja bei der Copa America
Stimmt, du hast ihn ja sogar kommentiert.
Und ich finde, das, was ja Coutinho bei Liverpool gezeigt hat, was ja am Ende auch diese Mega-Ablösesumme von 120 Millionen ja dann auch erzeugte, davon hat er sehr wenig gezeigt. Und auch da genießt er ja viele Freiheiten innerhalb.
Ich bin einfach nur sehr gespannt, ob er auf der 10 spielt oder außen. So oder so, ich glaube, das wird das erste Mal, dass Thomas Müller richtig Konkurrenz bekommt.
Okay, vielen Dank. Das waren 120 Sekunden Zeitmaschine.
So, danke, wir kommen Daniel. Jetzt von Thomas Müller zu
Thomas Müller, zu Uwe Seeler. Ich hatte gerade über Uwe Seeler gesprochen. Ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt auch wirklich auf den ersten Spieltag kommen, denn der, so viel sei schon mal verraten, hat es wirklich in sich, würde ich ganz gerne einfach nur noch mal über Uwe Seeler reden, weil wir müssen kurz im Hinterkopf haben, der Mann ist ein absoluter Star in dem Moment und hat eben noch seinen Nebenjob und von dem erzählt er uns nun.
Dadurch bin ich einmal für den Beruf und für den Sport unterwegs und somit sehr, sehr selten im Hause. Und wer ist der Leidtragende? Die Frau bzw. die Kinder.
Ja, ich habe mich schon vollkommen damit abgefunden, dass mein Mann so viel unterwegs ist.
Am Anfang habe ich noch den Fehler gemacht, dass ich mich irgendwo, wo ich übernachtet habe, dann angemeldet habe beim Sportverein zum Training, ob ich da trainieren darf. Das habe ich aber nur einmal gemacht, weil ich dann nämlich bis nachts noch Autogrammstunden geben musste.
Uwe Seeler, ich finde, egal wozu er etwas sagt, man kann ihm immer zuhören. Diese naiv, kindliche, trockene, humorige Art, das ist wunderschön.
Sehr schön, ja. Und aber er ist dann wirklich Vertreter-like mit dem Auto rumgefahren.
Ja, es ist Wahnsinn. Wir werden wie bei der letzten Folge auch natürlich in unseren Shownotes auf www.nachholspiel.de werden wir auch das Material auflisten, was wir hier für diese Folge zur Recherche benutzt haben. Und da gibt es 1-2 schöne Dokumentationen und Filmbeiträge, wie Uwe Seeler mit 2 Adidas-Kartons unterm Arm durch die Geschäfte in Norddeutschland gelaufen ist und mit seinem Mittelklassewagen, sage ich mal, durch die Walachei geprescht ist.
Man muss sich mal vorstellen, wer ist heute das Werbegesicht von Adidas?
Messi,
in so einem kleinen Auto durch Katalonien fährt.
40.000 Kilometer pro Jahr und am Wochenende gespielt. Und seine Frau sagt, ja, wir haben uns dran gewöhnt. Das ist total krass.
Ja.
40.000 und dann kommt noch diese ganze Reiserei dazu. Ja, da soll mir heute nochmal einer was von englischer Woche. Da soll mir einer was von englischer Woche erzählen. Der Uns Uwe hatte damals norddeutsche Wochen. Der war nur unterwegs. Apropos nur unterwegs. Erster Spieltag, sein HSV musste zu Preußen Münster reisen. Mhm. Preußen Münster übrigens war nur eine Saison in der ersten Liga, nämlich die erste Saison. Okay. Und damit ist Preußen Münster übrigens, kleiner Funfact, ich habe es vorhin gesagt, da könnt ihr alle mit angeben, ob auf dem Sofa, in der Kneipe, in der Kabine, im Büro oder wo auch immer. Preußen Münster bis heute die Mannschaft mit den wenigsten Bundesligaspielen. Weil natürlich nur 16 es nur 16 Mannschaften, Mannschaften gab. Ne? Hans guckt mich noch so Fragen an. Hast du verstanden, oder?
Ja, hab ich verstanden. Hast du verstanden? Ich war ja
30 Spiele
ich
nur.
Bin ja in der Nähe von Münster groß geworden und war da ja sehr oft.
Was
und,
sagst du da?
Jetzt habe ich beim nächsten Mal, wenn ich da in die Kneipe stolpere.
Kannst du sagen, Preußen Münster, guck mal an.
Also dann stolpere ich auch, glaube ich, schnell wieder raus, wenn ich das zu laut sage.
Ja, und das Lustige war, dass der HSV natürlich der übergroße Favorit war. Münster war eher ja so eine regionale Größe, sage ich mal, eher so der Außenseiter. Es hatte schon ein bisschen was von DFB-Pokal, als der große HSV dorthin gereist ist. Und obwohl der HSV gespickt war mit Nationalspielern, war es doch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft.
Wir waren 10 Hamburger und einen Ausländer hatten wir nur. Das war Jürgen Korbjun aus Buxtehude.
Und auch das ist wieder Charlie Dörfel.
Also, man könnte Mannschaft auch eigentlich alle Tonschnipsel einfach vielleicht alle nochmal anhören.
Charlie Dörfel, einige von euch werden ihn vielleicht nicht nur als Fußballer kennen, der hat auch Schallplatten rausgebracht damals, hat parallel zu seinem Profidebüt auch einen Schallplattenvertrag bei Polydor unterschrieben und hat Schlager rausgebracht und ist immer wieder später übrigens nach seiner aktiven Karriere als Clown in einem Zirkus aufgetreten.
Talent
und ihr merkt das hier schon, der Mann hat Talent dafür. Dieser norddeutsche Schnack, der trockene Humor. Ja, und er war übrigens derjenige, der den HSV den Arsch gerettet hat. Denn man lag 0-1 hinten gegen Preußen Münster, gegen den Außenseiter Preußen Münster. Und dann hat Charlie Dörfel in der 80. Minute aber eingenickt. Er sagte so schön nach dem Spiel, dass er sich eigentlich nur an den langen Pfosten gestellt hat, weil das der Pfosten ist, der näher dran zu den Kabinen ist. Und wenn man ausgepfiffen und beleidigt wird, hätte man es dann nicht mehr so weit. Ja gut, dann stellte er sich bei den Ecken immer an den langen Pfosten immer an den Pfosten, der näher dran ist an der Kabine. Und da stand er dann und wurde angeschossen an den Kopf. Und dann stand es 1-1 und dann, ja, ist man also am Ende der Saison übrigens Fünfter geworden. Etwas enttäuschend für den HSV, weil man ja mit Seeler und Dörfel, übrigens auch der Bruder von Uwe Seeler, was glaube ich die wenigsten wissen, hat auch in der Mannschaft gespielt. Oh, okay. Und auch der Bruder von Charlie Dörfel hat in der Mannschaft gespielt. Also wir haben es gerade eben schon gehört, reine Familienangelegenheit.
Gab es damals die Uhr schon in kleinerer Form?
Oder? Von null hat die hochgezählt, oder?
Du meinst die Stadionuhr, die hochgezählt hat? Mhm. Ja, dann ging's los. Und bei Minute 80 hat Charlie Dörfel eben eingenickt. Übrigens, das Stadion in Münster natürlich ausverkauft. Ich kann mal kurz was zu den Eintrittsgeldern sagen. Im Schnitt damals Stehplatzkarten 3 Mark, Sitzplatzkarten 8 Mark.
Das ist ja Wucher.
Ja, und das war auch vor allem eine ordentliche Steigerung zu den Preisen davor.
Also ich finde es eigentlich ganz nett für die Vereine, aber für den Arbeitnehmer oder für die kleineren Leute ist es halt ein bisschen unverschämt.
Und was sagt die Gattin dazu?
Ach, ich kümmere mich wenig um Fußball ansonsten.
Aber was sagen Sie, wenn Ihr Gatte nun 50% mehr Eintritt bezahlen?
Naja, wenn es ihm Spaß macht, warum nicht? Naja, ab und zu kann ich schon gehen, aber wenn es häufig wird, dann sorge ich ja so daheim bleiben.
Ja, hoffentlich ist das nicht so oft passiert.
Gut, kleiner aktueller Exkurs. Ich habe heute mal gelesen, was der Eintritt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund kostet. Bin auch hinten rumgefallen.
Ich weiß es nicht. Ich tippe jetzt mal, Daniel, du weißt es auch nicht, ne?
Keine Ahnung.
Ich war noch nie da. Ich tippe mal auf für Erwachsene 16 Euro.
Boah, nicht schlecht. 17 Euro.
Findest du es viel?
Ja, für ein Museum und sowas. Ja, ja, okay. Also, ja.
Ich weiß nicht, was einen da erwartet.
Ist ja keine Achterbahn drin.
Die Charlie Dörfel Achterbahn.
Ja, aber also ich finde die nicht
mit den besten Charlie Dörfel Gags.
Ja, genau. Guck mal, ich kann meinen Finger verschwinden lassen.
Also wenn du, ja genau, aber wenn du jetzt mit deiner Familie einen Ausflug machst.
Ja, schon krass.
Gut, Hans denkt schon an seine 6 imaginären Kinder. Ja, trotz dieser Steh- und Sitzplatzkarten, die einen relativ happigen Preis hatten, war trotzdem jede Menge los in den Stadien. Wir hatten am ersten Spieltag rund 300.000 Zuschauer da. 300.000 durch 16 sind, so. Richtig, Daniel, knapp über 37.000 Zuschauer.
Daniel sitzt die ganze Zeit mit so einem Rechenschieber. Muss alle.
Ich hab so ein kleines Äffchen, das die ganze Zeit total überfordert ist.
Muss alle mathematisch.
Ja, aber ich finde, Hans macht das ganz gut.
Ja.
Aber also am ersten Spieltag 37.000 im Schnitt, in der ganzen Saison 7.000.
Hey, Moment, hast du gerade durch 16 geteilt? Wir haben doch.
Nein, habe ich natürlich nicht.
Na okay, weil ich wollte gerade sagen, das funktioniert nämlich nicht. Also schon dann durch.
Ja, da 8. hat dein Äffchen gerade nicht schnell genug gearbeitet.
Okay.
Nein, es waren 300.000.
Das ist alles gelogen von Ollo heute.
Also wie im Stadion, in den Stadion waren wie viel im Schnitt? 37.000 oder was hast du gesagt?
Ja, genau.
Okay.
Ja. Also das übst du aber noch mal, bevor du damit morgen auf den Marienplatz gehst. Ne?
Wie auf dem Balkon da oben.
Aber also auf jeden Fall stattliche Zuschauerzahl.
Ja.
Krass.
Da war auf jeden Fall jede Menge los. Jetzt könnt ihr euch entscheiden, Jungs. Soll ich jetzt schon über das erste Saisontor reden, was dort passiert ist, wo es jede Menge Kuriositäten zu gibt?
Können wir noch
oder
mal
wollt ihr vorher noch ein, zwei Quizfragen beantworten?
Ach so, ich dachte, wir hören uns doch mal die O-Töne
die O-Töne Stand-Up von Charlie Dörfel.
Ja.
Ja, Mädels, was wollt ihr?
Was dir besser passt, wenn, keine Ahnung.
Das ja, dann machen wir einen Quiz. Ich will euch jetzt mal fordern.
Okay.
Ich wäre auch dafür, dass man noch am Ende des Quiz nochmal diesen Jingle abspielt.
Das wäre noch so achtmal pro Folge.
Ja, aber bitte nur, wenn richtige Antworten ertönen. Das wird bei dieser Frage wahrscheinlich nicht passieren, denn ich glaube, sie ist...
Wer war der erste Torschütze?
Nee, das ist so einfach.
Okay.
Zum ersten Tor kommen wir gleich.
Ja, klar, das wissen wir alle.
Wir hatten ja 56 Bundesligisten. Hat Daniel ja fast genau richtig geschätzt. Aha. Was war denn die
und 16
größte,
waren in der ersten Saison dabei.
Was war denn die größte Stadt bisher in Deutschland, die keinen Bundesligisten gestellt hat? Die größte Stadt.
Flächenmäßig oder Einwohner? Oder?
Einwohnermäßig. Okay. Flächenmäßig, ja, ich weiß nicht. Also ich habe natürlich 3, 4, 5 Tipps auf eurem Weg zum Scheitern.
Mhm. Ich nehme sofort gerne einen Tipp.
Warte, ich will noch kurz.
Also wenn du das jetzt errätst, Hans, dann...
Ich habe was im Kopf.
Das freut mich.
Ach, scheiße, aber. Aber wir reden, also die müssen auch in der Bundesliga.
Es geht um die Bundesliga. Okay. Es geht um alles ab 1963.
Okay, weil. Und das heißt, wir dürfen also auch Städte aus den neuen Bundesländern nehmen.
Genau, weil die haben ja dann, da ist ja.
Die dürfen in der Bundesliga mitspielen.
Die haben ja weniger Jahre, wo sie hätten mitspielen können in der Bundesliga. Deswegen habe ich da auch gerade dran gedacht. Ja. Okay, gib mal den ersten Tipp.
Okay. Der erste Tipp. Die Einwohnerzahl ist knapp 330.000. Also schon eine ziemlich große Zahl.
Okay, Hans, mir ist nicht geholfen.
Also
willst
nur
du
mal
noch
so
ein bisschen die Wand anstarren?
Nur
oder?
Mal so zur Orientierung, so Städte wie Hannover oder Bremen haben knapp 500.000 Einwohner. Mhm. Falls euch das irgendwas bringt von der...
Nö. Ich weiß gerade bei... Ich bin jetzt spontan gerade bei Lübeck, aber Lübeck ist nicht so groß.
Ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, wie groß Lübeck ist, aber
ich auch nicht. 300. Ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie groß die ganzen Städte sind. Ich bin da total schlecht. Ich habe einen Namen im Kopf, den ich die ganze Zeit sagen will. Ich weiß nicht mehr.
Du kannst ihn aber auch öfter sagen. Also du kannst mehrere Daten sagen.
Okay, ich presche es mal voran. Ich sage Erfurt.
Das stimmt nicht.
Ach verdammt. Okay, aber dann Hans, du kannst jetzt raten oder dir Tipps holen.
Nein,
oder
Hans, Daniel, du darfst auch häufiger
so,
mitmachen.
Okay, dann,
sonst sitzt du Hans hier allein auf weiter Flur.
Kassel?
Nee, auch das stimmt nicht. Ich helfe nochmal mit.
Zweiter Tipp.
Genau, zweiter Tipp. In den alten Bundesländern.
Langweilig.
Also sie hätten auch 1900... Alter!
Stark.
Ganz stark, ganz stark. Ich habe das heute bei uns in der Redaktion gemacht und ich glaube, nach einer Viertelstunde musste ich auflösen. Krass, Bonn, 328.000 Einwohner.
Liebe Grüße an meinen guten Freund Koloman, der aus Bonn kommt. Mit dem habe ich witzigerweise gerade auch über Bonn viel gesprochen.
Ja, das ist ja, weil er von da kommt. Ja, Grüße auch an Noah Podelko, den großen Fan des Bonner SC. So heißt nämlich der größte Verein der Stadt. Der heute in der Regionalliga West spielt, zusammen unter anderem mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund, wenn man nicht alles täuscht.
Das stimmt.
Und wer da noch so rumläuft.
Ja, andere Zweitvertretungen.
Meine weiteren Tipps wären jetzt gewesen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland und der allerletzte
Hauptstadt.
Tipp, ehemalige Bundeshauptstadt. Ja, da hätte dann jeder drauf kommen können. So, das war sehr gut, Hans. Es steht Jetzt steht es 1-1.
Ja.
Ganz stark. Da muss jetzt auch was kommen.
Das Äffchen kommt auch gerade zu mir rübergelaufen.
Das musst du die ganzen Rechenfragen beantworten.
So, jetzt kommt die, für diesen Quizblock die letzte Frage, insgesamt dritte von vier. Aus wie vielen Bundesländern kam noch nie ein Bundesligist? Wie viele Bundesländer gab es schon oder gibt es aktuell, in dem keine Mannschaft jemals in der Bundesliga gespielt hat? Also, um jetzt mal zu helfen, in Bayern haben schon mehrere Vereine in der Bundesliga gespielt. Heißt, Bayern wäre falsch. Mhm. Es gibt aber mindestens ein Bundesland, wo es noch nie einen Bundesligisten gab.
Das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
Brandenburg? Sonst fällt mir ein...
Antworten gerne ohne Fragezeichen.
Ja, nee, aber du willst ja eine Anzahl wissen, du willst nicht die Bundesländer wissen. Du willst wissen, wie viele Bundesländer hast du gesagt.
Das ist richtig.
Okay.
Ja, wenn du dir dann noch die, also...
Und
ja,
du sagtest Brandenburg, mindestens eins.
Also ist aber schon mal richtig.
Ja, aber sonst neue Bundesländer. Thüringen hat dann, wenn es Erfurt, nee, Carl Zeiss war auch nicht in der... Mhm. Also Thüringen, Brandenburg...
Schleswig-Holstein.
Was ist denn da noch... Schleswig-Holstein.
Flensburg, Kiel, alle noch nicht Bundesliga gespielt.
Ja.
Oh, ich würde gerne die Jeopardy-Musik einspielen, aber
also wir locken drauf, ein, wir sagen Brandenburg und Schleswig-Holstein.
Und oder? Thüringen.
Thüringen.
Ja, drei.
Ihr sagt drei. Ja, jetzt ist es ein bisschen kribbelig. Die Anzahl ist absolut richtig.
Aber die falschen.
Herzlichen Glückwunsch.
Okay.
Ihr habt aber nur zwei der drei richtig genannt.
Ja, gut, das wäre ja Bonus gewesen. Aber eigentlich ist egal, oder?
Ja. Ja, das Problem Applaus ist, auch hier habt ihr wieder zusammengearbeitet, ihr Idioten. Ihr sollt gegeneinander spielen.
Ja, wir wollten uns das Äffchen wieder teilen.
Also, Schleswig-Holstein, stimmt. Kiel nicht, Flensburg nicht und so weiter. Was habt ihr noch gesagt? Thüringen, ne?
Thüringen und Brandenburg.
Thüringen stimmt auch. Erfurt nicht.
Okay.
Jena nicht und so weiter. Gotha nicht. So, Brandenburg. Gegen wen haben denn die Bayern jetzt gerade im DFB-Pokal gespielt?
Keine Ahnung.
Gegen wen haben die Bayern jetzt in der ersten Runde?
Das läuft
Runde?
Gut, du als Quizmoderator.
Ich sage nur Tomislav Pipliza.
Ach, Cottbus, ja scheiße. Cottbus. Ach stimmt, die sind aus Brandenburg.
Die sind aus Brandenburg.
Okay, verdammt. Dann muss ich den Dirk Atlas zu Hause nochmal aufschlagen. Ja. Das hatte ich
die richtige Antwort wäre Sachsen-Anhalt gewesen.
Ah, okay.
Der erste FC Magdeburg hat natürlich seine großen Zeiten in den 70er Jahren gehabt.
Ja.
Da gab es die Bundesliga für die
Oberliga in der DDR
dann gespielt. Jungs und Mädels.
Richtige Quiz-Session heute.
Ja.
So, da ihr das so schön gemacht habt, geht's jetzt, könnt ihr euch wieder ein bisschen zurücklehnen. Es geht zum ersten Spieltag der ersten Bundesliga-Saison. Und das erste Tor fiel in Bremen beim Spiel Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Und das Stadion war ausverkauft, natürlich pickepacke voll. Und die Mannschaften haben gleich früh losgelegt und die Fans auf den Rängen haben nach 58 Sekunden das erste Tor gesehen. Nach 58 Sekunden. Das Problem an der ganzen Geschichte war nur die Leute auf den Tribünen haben dieses Tor gesehen.
Ah.
Denn der Kameramann der ARD kam zu spät.
Gab's
deswegen
da,
gibt es bis heute kein Bewegtbild vom ersten Tor der Fußball-Bundesliga.
Und dieser Kameramann, was hat er danach gemacht? Also ist der muss sich ja schon...
Der hat ab der zweiten Halbzeit gefilmt.
Hm.
Der kam halt pünktlich zur zweiten Halbzeit.
Hat er über sein missgeschickten Buch geschrieben? Oder,
ich weiß es nicht, auf jeden Fall kam er zu spät. Dortmunds Timo Konietzka hat es erzielt. Das 1:0 für Borussia Dortmund nach 58 Sekunden. Sein Gegenspieler, der Nationalspieler Max Lorenz, da es ja kein Bild gibt, würde ich sagen, lassen wir einfach mal die beiden Protagonisten selber sprechen.
Wir hatten Anstoß, ich war blinks und dann wurde der Ball gespielt.
Es kam von dem Außenstürmer Lothar Emmerich.
Der lief schon runter, linke Seite, ich habe mir den Ball untergegeben.
Rainer Wosat war der andere Außenstürmer. Die haben Patsch-Patsch gemacht und dann haben sie Timo in den Lauf gespielt.
So dass ich nur noch den Fuß hinhalten musste.
Da war der Ball drin.
Mich musste eigentlich decken der Max Lorenz.
Ich konnte da nichts dran machen, da wehre ich mich auch gegen.
Vielleicht habe ich noch gesagt, Max, schau mal da hinten und dann war ich schon weg. Er hat einfach zu spät reagiert.
Das war sein Tor und das ist ja auch wichtig, Tore zu machen. Aber dann war Ruhe, dann hatte ich ihn. Ne?
So, könnt ihr euch das jetzt vorstellen, wie dieses Tor gefallen ist?
Ja, schwierig, wie die beiden alten Herren darüber. Max Lorenz übrigens vor wenigen Tagen 80 geworden. Alles ja. Gute. Timo Konietzka leider nicht mehr unter uns. Was Max Lorenz mit
"Und dann hatte ich ihn"
meinte, ist, dass Werder Bremen das Spiel noch gedreht hat und auch gewonnen hat, 3-2 gegen den amtierenden Meister. Und da zeigte sich schon, dass der BVB seine Meisterschaft wohl nicht verteidigen können wird. Denn der 1. FC Köln ist deutscher Meister geworden. Mhm. Ich hatte es ja gesagt, der FC so professionell wie keine andere Mannschaft, unter anderem dank dieses sehr fortschrittlichen Präsidenten Franz Kremer. Und der FC hatte so ein bisschen, ja, man kann sagen, best of both worlds. Sie hatten Hans Schäfer als Kapitän, Weltmeister von 54, und Wolfgang Overath, den jungen, engagierten Linksfuß, Weltmeister von 74. Und die haben sich dann völlig verdient die Meisterschaft geholt. Ziemlich überraschend, Vizemeister der MSV Duisburg. Mit denen hat keiner gerechnet. Da gab es interessante und kuriose Anekdoten. Die haben inmitten der Schlote und der Zechen trainiert. Und die haben sich beim Training so Mullbinden vor den Mund gehalten, dann wegen der schlechten Luft. Und wenn sie sie am Ende des Trainings weggenommen hatten, waren sie an einigen Stellen tief schwarz. Boah. Und nicht nur das war ja bitterböse oder sagen wir es mal kurios. Mhm. Kuriosität war auch der Trainer. Rudi Gutendorf, heute viel noch als Rudi Rastlos bekannt, weil er ein Wandervogel war. Klingt auf der Trainerbank. Klingt wie
so eine Ü-Ei-Figur.
Ja, die war wahrscheinlich viel wert damals, zusammen mit den Schlümpfen und den Happy Hippos.
Rudi Rastlos.
Aber Rudi Gutendorf, 36, damals Trainer des MSV. Und er, ja, saujung. Und er sollte einen Spieler zum MSV lotsen, der vor ja 9 Jahren der Star der kompletten Bundesrepublik war. Oder der kompletten deutschen Fußballfans war, der aber mittlerweile leider auch wegen des Alkohols so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten war. Er hat dann in den Niederlanden gespielt. Rudi Gutendorf sollte den Boss, sollte Helmut Rahn zurück nach Deutschland holen.
Da ist der besoffen in eine Baugrube gefahren. Die Polizei hat festgestellt, dass er ziemlich getrunken hat. Und habe gesagt, die verlangen 90.000 Mark. Bin ich dann nach Enschede gekommen, sag ich, Helmut, komm mit nach Meiderich. Und da hat er auch gesagt, ja, im Ruhrgebiet, ja, da versteht sie mal unsere Sprache wieder. Und haben noch 2 Bier getrunken und sind zurückgefahren.
Und wer ist jetzt besoffen in die Baukugel gefahren?
Helmut Rahn damals.
Helmut Rahn, okay.
Also ja, nach dem Gespräch?
Nein, in den Niederlanden.
Ach so, in den Niederlanden noch, okay.
Da ist er, als er bei Enschede gespielt hat, ist er in die Baugrube gefahren und dann, ja. Aber es hat sich gelohnt, muss ich das überlegen. Nein. Stopp. Es hat sich gelohnt, den Boss herzuholen nach Meiderich, nach Duisburg.
Aber witzig, wie sowas einfach, ja. Also das höre ich zum ersten Mal. Das
ist der, Helmut Rahn, 34 Jahre alt, der leicht, ich sag mal, also Ailton wäre stolz. Also das Trikot hat gespannt, der war 34, Rudi Gutendorf 36. Helmut Rahn gleich am ersten Spieltag getroffen, auch in der ganzen Saison 7 Tore, 3 Vorlagen, hat sich wirklich gelohnt. Hat auch gesagt, mir kann keiner mein Bier verbieten, aber solange ich meine Tore schieße, sollte das in Ordnung sein. Und so war es auch. Sie sind Vizemeister geworden mit ihm und Rudi Gutendorf ist dann später durch die Welt getingelt, hat in Deutschland unter anderem bei Schalke 60 und auch Stuttgart trainiert und später noch in der ganzen Welt. Der war, egal wo du den, Hans hat ihn vorhin angesprochen, den Dirke Atlas, auf Mauritius Nationaltrainer, Tonga, Simbabwe, Burundi, Uganda, egal wo, Rudi Gutendorf war Trainer, lebt heute noch, ist 92 Jahre alt, hat mittlerweile auch den Preis des deutschen Fußballbotschafters überreicht bekommen vor wenigen Jahren. Also Rudi Gutendorf, eine der großen Figuren damals bei der Gründung, genau übrigens auch wie Otto Rehhagel. Otto Rehhagel war nämlich, wenn er immer als Kind der Bundesliga bezeichnet wird, ist das nicht ohne Grund. Otto Rehhagel war damals knallharter Verteidiger bei Hertha BSC. Otto Rehhagel ist ein Kind des Ruhrgebiets, ist dann wegen der Bundesliga-Gründung von Essen nach Berlin gezogen, ist zu Hertha BSC gewechselt, hat dort dann gespielt und hat dann ja einige Jahre bei Hertha BSC gespielt und hat später noch bei vielen anderen Vereinen gespielt und auch bei vielen anderen Vereinen trainiert. Und jetzt kommen wir auch zur letzten Quizfrage für heute.
Wir sind schon in der Nachspielzeit. Das ist so unsere.
Ja, ich gucke gerade auf die Uhr, genau. Für unsere
die Stunde geknackt. Also genau, wer sich gerade gefragt hat, warum Olli kaum noch Luft holt und wie eine Maschinenpistole uns alles erzählt, du hast, glaube ich, jetzt ein bisschen Zeitdruck.
Ja, genau. Nachspielzeit heißt, wir sind in Führung, wir müssen uns an die Eckfahne stellen und warten, bis der Schiedsrichter abpfeift. Also, Otto Rehhagel, so viel sei verraten, sowohl bei Daniels Lieblingsverein als auch bei Hans' Lieblingsverein Trainer gewesen. Bei wie vielen Vereinen insgesamt in der Bundesliga war Otto Rehhagel Trainer?
Boah, also die aufzuzählen würde, glaube ich, zu lange dauern. Deswegen würde ich also jetzt einfach mal irgendeine...
Bei zwei war es auf jeden Fall.
Und
es steht übrigens quasi 2-2, ne?
Ihr habt stimmt, bei wir gegeneinander.
1-0, 1-1, dann ja, habt ihr
der
geholfen.
Der hat jetzt seine Banane geraucht, der schläft.
Also ja, der also letzter Treffer hier
entscheidet. Ich sag 7.
Ah, oh, verdammt, ich wollte auch 7 sagen. Jetzt kann ich geiern und eins daneben sagen.
Das ist richtig. Eins daneben ist nur muss die Richtung wissen.
Dann, so leid es mir tut, muss ich 6 sagen.
Du sagst 6,
ja.
Hans sagt 7. Dann hat Hans leider diese Runde gewonnen, lieber Daniel. Denn es sind 8.
Ah, okay.
Ich kann es euch sagen.
Ich habe tatsächlich auch 7 gedacht, also wäre ich auch falsch gewesen.
Offenbach, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Werder, Bayern, Lautern, Hertha. Das sind 8. Und die letzten Punkte, die ich nur noch...
Düsseldorf hätte ich im Leben nicht gewusst.
Bitte?
Düsseldorf hätte ich im Leben
ich nicht gewusst. Ich hätte Bielefeld gewusst. Nicht gewusst.
Ah, okay.
Die letzten Punkte kann man im Internet nachlesen. Oder? Was sagst du
jetzt? Nein, ich wollte nur sagen, was ich sehr...
Den ganzen Artikel finden Sie
auch. Was ich sehr interessant finde, wir haben vorhin darüber geredet, die Bayern waren ja noch nicht dabei in der am Anfang. Und eine andere Mannschaft, die später sehr, sehr dominant war, auch noch nicht.
Nürnberg?
Borussia Mönchengladbach.
Ah, okay.
Und das Witzige ist, bis zum Jahr 1970 gab es immer einen anderen Meister. Also es gab von 63 bis 1970 nie zweimal den gleichen Meister.
Das hört sich traumhaft an.
Ja, das ist total traumhaft. Ab 1970 war es dann leider Schluss damit, denn dann fing die Dominanz an von den Bayern und Mönchengladbach. Aber das zeigt eben auch, wie abwechslungsreich das Ganze war. Ja, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr. Wir sind schon deutlich in der Nachspielzeit. Hat einer von euch noch Fragen zu dieser ersten Bundesliga-Saison, die ich jetzt hier noch nicht...
Was ist bei euch hängen geblieben? Also bei dir vor allem, du hast dich ja am meisten mit dem Thema auseinandergesetzt.
3 Sachen. Erstens, diese teilweise kuriose Bewerber- bzw. Aufnahmeverfahren. Zweitens auch die krasse Professionalität des ersten FC Köln und des Hamburger SV. Beim HSV waren es halt die Stars und bei Köln das Ganze ringsrum. Ja, und das Dritte einfach, so leid es mir für Timo Konietzka, Gott hab ihn selig, tut, dass dieses erste Tor nicht gezeigt wurde.
Ja.
Das erste Tor wurde nicht gezeigt. Es gab damals auch noch keine Samstags-Sportschau. Es gab es nur am Sonntag, ganz kurz, Zusammenfassung.
Vielleicht hat es ja Arne Zeigler irgendwo. Also wenn es einer hat, dann der,
es
oder?
Es gab auch niemanden, der sich damals hinterm Tor seine Handykamera hochgehalten hat.
Aber vielleicht eine blöde Frage, also ehrlich gesagt, also waren die denn bei jedem Spiel, aber mit Kameras vor Ort zumindest?
Sie waren bei den meisten, nicht bei jedem, sie waren bei den meisten Spielen vor Ort. Das Problem war aber, die Kameras, wir erinnern uns, das war natürlich alles noch, also es war analog.
Ja.
Das heißt, es wären viel zu lange Filmrollen gewesen, wenn man 90 Minuten aufgezeichnet hat oder hätte.
Okay.
Deswegen hat der Reporter immer seinen Kameramännern eingeimpft, sobald der Ball sich 20 Meter vor den Toren befindet, draufhalten. Weil du hattest halt nur eine gewisse Anzahl an Meter dabei, an Meter Film. Und das musste ja noch eingespielt werden.
Ja.
Es gab Szenen. Ernst Huberti, der legendäre ARD-Reporter, ist nach seinem ersten Spiel, am ersten Spieltag, hat die Filmrollen schnell eingesammelt, ist dann in einen Hubschrauber gestiegen, um dann vom Spielfeld quasi oder vom Stadion aus mit dem Hubschrauber zur Redaktion nach Köln zu fliegen.
Ach so, ich dachte erst, um von oben noch ein paar Bilder zu machen.
Nein. Nee, um dort dann den Film einzuspielen und dort dann zu vertonen. Also es war nicht so einfach wie jetzt, einfach draufhalten und los geht's, sondern es gab von den meisten Spielen Aufnahmen, aber halt immer nur dezent, also nie über 90 Minuten.
Ja.
Und es gab auch immer wieder die Fälle, dass wichtige Tore nicht aufgezeichnet wurden, weil entweder der Kameramann zu spät kam oder nicht damit gerechnet hätte,
dass da jetzt gleich ein Tor
der Ball aus 30 Metern draufgeht.
Ja,
was ist bei dir hängen geblieben?
Also bei mir, tatsächlich dieses Aufnahmeverfahren fand ich ganz interessant, wie schon vorhin gesagt, weil sich dadurch jetzt für mich dieser Begriff Gründungsmitglied so ein bisschen verwässert hat. Ja, und natürlich dann immer diese Thematik, dass es halt trotzdem noch nicht so professionell war, dass die Spieler halt noch Nebenjobs hatten, zumindest viele von ihnen, obwohl sie ja eigentlich Profispieler waren. Ja, dass das mit heute in der Dimension einfach nicht vergleichbar ist.
Ich finde vor allem spannend, wo die Vereine heute auch stehen. Also Preußen Münster, haben wir ein bisschen länger drüber gesprochen, dritte Liga.
Saarbrücken.
Duisburg abgestiegen, letzte Saison aus der zweiten Liga, jetzt auch wieder dritte.
Aber da ja fast noch imposanter, finde ich, dann Vereine, die sich so entweder oben gehalten haben oder wieder zurückgekommen sind nach oben. Also bei aller Häme muss man ja dem Hamburg SV auch irgendwie anrechnen, dass die halt ja wirklich seitdem dann immer dabei waren, bis vor zwei Saisons jetzt. Aber das ist schon krass. Also so
lange dabei zu sein. Wir haben gelernt, dass bis auf dem Autofahren auch eine gute alte Fußballertradition ist. Also Helmut Rahn ist der Vorreiter. Ist denn ich musste vorhin sehr an, vielleicht kennt ihr noch Milivoj Novakovic.
In Köln nannte man ihn auch gerne Promilivoj Novakovic.
Genau, der, glaube ich, auf der, auf der Deutzer Brücke ist der, glaube ich, einfach ins Schienennetz reingefahren.
Ja, da gab's dann, da gab's dann aber auch noch Geschichten, dass ein anderer FC-Spieler für ihn ans Steuer gesetzt wurde, der auf dem Beifahrersitz saß, um ihn zu schützen. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht ins Detail gehen.
Ist das schon historisch? Dann würde ich das, glaube ich,
muss mal schauen, wann das war.
Ob das verjährt ist.
Das ist auch ein schönes Thema für die Sendung.
Ja, wir müssen uns sowieso bedanken für die vielen Themenvorschläge. Also wir hatten die WM 1930, wir hatten das Wembley-Tor, wir hatten jetzt heute die erste Bundesliga-Saison, Union Berlin, also nicht alle Themen davon, aber viele wurden von euch zu Hause auch vorgeschlagen und viele Themen, die wir in den kommenden Tagen und Wochen noch abarbeiten werden, sage ich mal, und dafür recherchieren werden, hattet ihr schon vorgeschlagen. Vielen, vielen Dank, das könnt ihr über die verschiedensten Wege machen. Zum Beispiel, Daniel, über
Also über Twitter, nachholspiel-de, Instagram, einfach @nachholspiel, über einfach eine Mail schreiben an nachholspiel@gmail.com. Da auch, also gerne Vorschläge, auch das Feedback, da hat uns schon viel erreicht, da sind wir sehr dankbar, also sowohl Positives als auch das ganze Konstruktive, wie wir Sachen besser, anders oder auch noch interessanter machen können.
Auch die Hasskommentare. Die helfen uns auch sehr weiter.
das hilft uns alles.
Ihr könnt
uns
auch Quizfragen auch schicken. Dann darf, also mit der Antwort im besten Falle, darf das auch nur der Social Media Praktikant lesen und muss dir dann so den Zettel reinreichen.
Wir haben Praktikanten?
An dieser Stelle natürlich wie immer auch Olli, vielen Dank als Historiker, auch für die vielen schönen, tollen Einspieler, die du rausgesucht hast.
Genau, zu denen ist übrigens, ich hatte es vorhin schon einmal angedeutet, natürlich alle Links auf nachholspiel.de geben wird, sogenannte Shownotes, damit ihr das dort nachvollziehen könnt, wie wir uns auf so eine Folge vorbereiten. Da gibt es tolle Reportagen, tolle Dokus, tolle Töne, nicht nur, aber vor allem von Charlie Dörfel, wahrscheinlich Hans neuem Lieblingsspieler vom HSV. Ja,
ich muss, glaube ich, diese Helmut Rahn-Geschichte mir nochmal genauer
machen. Welcher Spieler, glaubt ihr, würde jetzt ganz gut so als Nebenjob oder als nach dem Fußball noch als Clown arbeiten können?
Bei Ribéry habe ich das Gefühl gehabt, dass er immer in seinem Nebenjob Clown war.
Ja, ich könnte es mir tatsächlich, Thomas Müller wäre mir so der Einzige, der mir jetzt einfallen würde, der so.
Ich glaube, Thomas Müller ist gar nicht so witzig.
Ja.
Fernab der Kameras. Ist nur so eine Vermutung.
Ah, aber das würde ja reichen vor der Kamera.
Als Clown Lukas Podolski, ich bitte euch, niemand anderes.
Ja.
Also Poldi, der locker.
Ja, dann geht diese Folge leider auch schon wieder vorbei. Wir haben jetzt 10 Minuten überzogen, aber wir haben ja immer noch so einen kleinen Toleranzbereich, in dem wir uns bewegen dürfen, weil die Frage auch schon von vielen von euch kam. Unsere Einspielmusik unter das Intro oder Outro, das ist von der Band Pictures. Findet ihr auch bei allen Streamingdiensten, soweit ich weiß. Das Lied heißt Roll Up. Also das könnt ihr euch
mal,
anhören. Hören
wir auch gleich im Outro nochmal.
Ja, und könnt ihr dann immer an uns denken. Ja, vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Daniel, dass wir immer wieder hier so nett zusammenkommen.
Vielen Dank, Hans.
In der Bude von Daniel. Die Technik hat funktioniert. Beim nächsten Mal
finde was Neues, was ich kaputt machen kann.
Absolut. Ja, wollen wir schon verraten, worüber wir beim nächsten Mal reden? Oder wollen wir
schon verraten, was ich kaputt mache?
Nein. Oh, es gibt noch genügend Mikros, die man noch anzünden könnte. Aber nein, gibt es schon irgendwie Tipps für die nächste Folge oder wollen wir
wir können zumindest mal so eine kleine, so eine Mini-Übersicht geben, denn jeder Fußballfan schaut jeden Tag sich den Transferticker an und wir haben ja alle eine Sky-Vergangenheit. Also Olli noch nicht.
Ich habe die Gegenwart, ja.
Das Und bei Sky gab es immer den, oder gibt es den großen Deadline Day.
2. Also, September.
Genau, an dem dann alle Transfers über den Tisch gehen müssen. Und wir werden auf jeden Fall diesen Tag als Aufhänger nehmen für eine Folge und dann auch mit einem Gast sprechen, der sich im Bereich Transfers sehr gut auskennt.
Das stimmt. Und bis dahin werden wir noch ein, zwei andere Folgen machen. Die werden dann, die wird dann in der nächsten Folge raus, in der nächsten Woche rauskommen. Boah, da bin ich schon ganz nervös. Mhm. Ich freue mich nämlich schon sehr drauf. Thema wird noch nicht verraten, oder Daniel? Nein, nö. Thema wird noch nicht verraten. Ihr werdet es früh genug erfahren. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram.
Ist ein untenrum Thema. Ist ein untenrum Thema.
Endlich.
Auch neue Zielgruppen müssen wir alle erschließen.
Okay, Spotify, iTunes, 5-Sterne-Bewertung, natürlich 5-Sterne-Bewertung, aber auch gerne Kritik, Wünsche, Lob, Nöte, immer raus damit. Apropos raus damit, ich glaube, das war's. Wir sind raus, oder?
Ja, wir sind raus.
War schön, macht's gut, ciao.
Danke, ciao. Tschüss.